Also ich war damals, muss man echt sagen, es war wie so ein grauer Schleier über mich und ich dachte einfach lange Zeit, das ist mein Normalzustand. Ich kannte keinerlei so Emotionsspektrum mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Work-Life-Depression, einer Podcast-Reihe des Münchner Bündnis gegen Depressionen. Mein Name ist Jana, ich bin Psychologiestudentin und in dieser Folge spreche ich über das Thema Depression im Job. Dazu habe ich eine ehemals Betroffene, Melanie Faltermeier, interviewt, um einen tieferen Einblick zu bekommen, durch welche Faktoren der Job das Entstehen einer Depression begünstigen kann und wie sich das Leben einer Betroffenen durch die Erkrankung verändert hat. Warum sprechen wir über das Thema Depression im Job? 2021 waren psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit und machten 19% der Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland aus. Auf Platz 1 lagen nur noch Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 23,2%. Die Zahl ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und ExpertInnen gehen davon aus, dass psychische Erkrankungen in 5 Jahren die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland darstellen werden. Neben den Arbeitsunfähigkeitstagen stieg zudem auch die durchschnittliche Falldauer. Darunter versteht man, wie lange eine Person aufgrund einer Erkrankung im Durchschnitt in der Arbeit ausfällt. 2021 lag diese bei psychischen Erkrankungen bei 39,2 Tagen und hat damit ihren Höchststand erreicht. Schaut man sich die Zahlen genauer an, stellt man fest, dass bei knapp 50% der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen die Ursache eine depressive Erkrankung ist und damit den größten Anteil ausmacht. Zusammengefasst bedeutet das, dass immer mehr Menschen in Deutschland aufgrund einer depressiven Erkrankung für einen längeren Zeitraum in ihrem Beruf ausfallen und dass die Zahl laut Prognosen in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen wird. Im Zusammenhang mit dem Thema Depression im Job fällt zwangsläufig auch der Begriff Burnout. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet so viel wie ausgebrannt. Allgemein wird ein Burnout als ein Zustand der körperlichen und mentalen Erschöpfung definiert. Es klingt im ersten Moment ähnlich wie die Symptome einer Depression. Was ist der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout-Syndrom? Der erste Unterschied besteht darin, dass es sich bei einer Depression um eine eigenständige psychische Erkrankung handelt, die im ICD-11, also dem Internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten, unter Kapitel F klassifiziert ist. Sie lässt sich durch 2 klare Hauptsymptome, depressive gedrückte Stimmung, sowie Freudlosigkeit oder Interessenverlust über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen und weitere Zusatzsymptome, wie beispielsweise Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit oder gesteigerte Ermüdbarkeit definieren. Bei dem Burnout-Syndrom ist das nicht möglich, denn das Syndrom kann nicht als eine eigenständige Diagnose vergeben werden und wird im ICD-11 unter Kapitel Z für Zusatzdiagnosen gelistet. Das bedeutet, ein Burnout-Syndrom kann nur zusammen mit einer anderen Diagnose, wie beispielsweise die einer Depression, von einem Arzt vergeben werden. Im ICD-11 wird das Syndrom folgendermaßen definiert. Burnout ist ein Syndrom, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz begriffen wird, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Es zeichnet sich durch 3 Dimensionen aus. Erstens, Gefühle von Energieverlust oder Erschöpfung. Zweitens, eine größere mentale Distanz zum Arbeitsplatz oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz. Und drittens, reduzierte professionelle Leistungsfähigkeit. Wie aus dieser Definition deutlich wird, kann das Burnout-Syndrom nur in einem beruflichen Kontext entstehen und ist damit auf einen konkreten Auslöser zurückzuführen. Das ist der zweite Unterschied zu einer Depression, die auch ohne einen eindeutig identifizierbaren Auslöser auftreten kann. Einen dritten Unterschied stellen die Symptome dar. Die im ICD-11 aufgeführten Symptome orientieren sich an den von Christina Maslach definierten Hauptkriterien des Burnout-Syndroms: emotionale Erschöpfung, Entfremdung und eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Wie äußern sich diese Symptome konkret bei Betroffenen? Bei dem ersten und zentralen Symptom der emotionalen Erschöpfung fühlt sich der oder die Betroffene von den Anforderungen des Berufs zunehmend überfordert und entmutigt. Zusätzlich kann sich der oder die Betroffene innerlich leer fühlen. Unter dem Kriterium Entfremdung versteht man eine Distanzierung vom Arbeitsplatz. Das zeigt sich bei der oder dem Betroffenen beispielsweise dadurch, dass er oder sie sich von KollegInnen distanziert und eine zynische Haltung in Bezug auf ihren oder seinen Beruf entwickelt. Das letzte Symptom, die eingeschränkte Leistungsfähigkeit, äußert sich bei dem oder der Betroffenen durch das Gefühl, keine Erfolge mehr erzielen und keine Verantwortung mehr tragen zu können. Zusätzlich haben die Betroffenen häufig Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das Syndrom äußert sich auch durch körperliche Beschwerden wie beispielsweise Muskel- oder Kopfschmerzen, Schwindel oder Schlafstörungen. Wichtig ist, dass die Symptome zu Beginn noch nicht in vollem Ausmaß auftreten müssen, sondern sich langsam über die Zeit verschlimmern können. Wann spricht man von einer Depression und wann von einem Burnout-Syndrom? Um den Unterschied deutlich zu machen, grenzt man die beiden Begriffe am besten durch den Schweregrad voneinander ab. Man könnte vereinfacht sagen, dass bei einer Depression, die durch den Job ausgelöst wird, zuerst Symptome eines Burnout-Syndroms vorliegen und sofern man diese rechtzeitig erkennt und behandelt, keine Depression entsteht. Sollten die Symptome jedoch unbehandelt fortschreiten, entsteht zuerst eine Erschöpfungsdepression, sozusagen eine Übergangsform, welche sich dann zu einer depressiven Episode entwickeln kann. Um die Entstehung einer Depression durch den Job besser nachvollziehen zu können, habe ich mit einer ehemals Betroffenen, Melanie Faltermeier, gesprochen. Erstmal zu dir als Person. Du hast zuerst eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, danach eine Ausbildung zur Betriebswirtin, anschließend Wirtschaftspsychologie studiert und danach sehr lange in einem Unternehmen gearbeitet. Heute bist du Co-Founderin der Firma We Are Mental, hast zusammen mit deiner Geschäftspartnerin und guten Freundin einen eigenen Podcast Sorry Not My Business. Ihr habt ein eigenes Buch geschrieben und du bist Dozentin an der Hochschule für das Fach Gesundheitspsychologie. Doch du bist nicht wegen deiner beruflichen Karriere hier im Podcast zu Gast. Kannst du ein bisschen was über deine persönlichen Erfahrungen mit der Depression erzählen?
Also erstmal, das klingt beeindruckend, was du da erzählt hast. Ich denke mir die ganze Zeit, okay, krass, das bin ich so. Ja, und das war tatsächlich ja nicht immer so. Also ich habe Depression, ich wurde mit einer Depression diagnostiziert, als ich damals in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, einen Burnout hatte. Damals hatte ich ein Erschöpfungssyndrom und das war dann letztlich so schlimm, dass ich halt in einer depressiven Episode gelandet bin oder eigentlich sogar in einer mittleren Depression und hatte auch dazu sogar noch eine Angststörung entwickelt.
Und wann und wie hast du das erste Mal gemerkt, dass du dich zunehmend erschöpft oder überfordert fühlst in deinem Beruf?
Also ich kann das ja echt in der Retrospektive auch so beantworten, weil tatsächlich, ich habe das zwar schon jetzt immer mal wieder gemerkt im Job, also ich habe sehr viel gearbeitet und hatte irgendwie immer andere Wehwehchen. Also ich bin jeden Tag ins Büro gegangen und hatte mit meiner Arbeitskollegin, meiner damaligen, immer gesagt, boah, heute tut mir dies weh, heute tut mir das weh. Dann haben wir schon immer so Witzchen gemacht und gesagt, das gibt's ja nicht, dass uns immer irgendwas fehlt, gell? Und dann, ja, irgendwie war es dann so, dass ich echt gemerkt habe, ich bin erschöpft, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eine psychische Erkrankung ist oder dass meine Psyche erkrankt ist. Das musste ich tatsächlich, also wenn ich wirklich sagen würde, wann ich es das erste Mal gemerkt habe, dann habe ich es gemerkt, als ich zusammengebrochen bin. Also das war dann wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Wirklich ein kompletter Zusammenbruch, ja.
Und wie hat sich dann dein Zusammenbruch geäußert oder wie hast du dich da gefühlt, als es dann soweit war?
Vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man quasi in einem Krankenhaus, oder man kennt es ja auch von Filmen, wenn man Menschen sieht, die so an so ein Herz, ich glaube, es ist so ein Herz-EKG angesteckt sind, wo man so piep, piep, piep macht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich zusammengebrochen bin, war das dann durch, ging es so piep, also eigentlich wie so eine Art Blackout. Ich kann mich so gar nicht mehr dran erinnern auch. Also es war auch der große Schockmoment für mich. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich heimgekommen bin. Also ich bin mit dem Auto zwar heimgefahren, ich wurde danach auch sofort heimgeschickt von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ja bitterlichst geweint und konnte einfach nicht mehr aufhören zu weinen. Habe aber auch gedacht, ich komme am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Und ja, und dann, also ich habe mich unfassbar geschämt. Ich habe mich richtig geschämt dafür. Ich war dann auch zu Hause. Mich hat mein Vorgesetzter angerufen, hat gemeint, was passiert ist. Dann habe ich gesagt, dann ist alles ja auch aus mir rausgebrochen. Und ich bin so richtig auf Krawall, war ich böse. Ich habe gesagt, ja, das geht ja alles nicht mehr. Und ich bin aber fix und fertig. Und ich weiß auch nicht, was passiert ist. Und das ist mir einfach alles zu viel. Und ich habe ja unfassbar viel davor geleistet. So. Deswegen schämt man sich wahrscheinlich noch umso mehr, wenn es auf einmal nicht mehr geht, ne?
Ja, war ja wahrscheinlich auch ein längerer Prozess, bis man sich das dann selbst eingesteht, auch, dass
es vielleicht durch die Arbeit dann dazu gekommen ist, dass man durch die Arbeit krank geworden ist. Hat es bei dir auch länger gedauert oder hast du es dann nach dem Zusammenbruch eigentlich dann schon realisiert, dass es an der Arbeit lag?
Ja, richtig. Also am nächsten Tag konnte ich einfach auch gar nicht mehr aufstehen. Glücklicherweise hatte ich sehr viele Freunde, also eine Freundin von mir, mit der ich da zusammengearbeitet habe, die hat auch einfach alles stehen und liegen gelassen und stand plötzlich vor meiner Tür und hat mir Essen vorbeigebracht und so. Also und ich habe dann irgendwie gar nicht so gerafft, was eigentlich passiert jetzt. Und das hat schon, ich habe bestimmt 3 bis 4 Wochen dann gebraucht, bis ich mir eingestehen konnte und auch akzeptieren konnte, dass es halt gerade einfach nicht mehr funktioniert und dass ich gerade nicht auf diese Arbeit gehen kann. Ich meine, ich hatte ja auch davor schon, also Anzeichen waren alle da. Das war wirklich, ja, ich hatte ja auch Panikattacken im Auto, dann als ich dorthin gefahren bin. Und also ich weiß nicht, wer sozusagen, es gibt ja auch so eine Art Burnout-Spirale nach Freudenberger. Und wenn ich mir diese anschaue, ich hatte jeglichen Punkt auf dieser Spirale, kann ich abhaken auf jeden Fall, ja.
Und nach deinem Zusammenbruch, was hast du dann gemacht, also um gesund zu werden? Was waren deine ersten Schritte?
Also ich bin zuallererst zu meiner Hausärztin gefahren und da saß ich dann wie ein Häufchen Elend. Die kam schon rein und mein komplettes Nervenkostüm war durchgewirbelt. Das war wie so ein innerer Tornado. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist und ich saß da weinend und dann hat sie mich halt krank beschrieben und hat dann auch gesagt, ja, ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, dass wir über den Klinikaufenthalt nachdenken. Und ich dachte nur so, mir egal, ich mache alles mit, weil ich möchte einfach nur, dass es mir besser geht, weil ich diese Situation nicht handeln konnte. Und das war so der erste Schritt, wo ich mir dachte, ja, okay, gut. Und sie hatte mir damals auch ein Psychopharmaka verschrieben. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe mich nicht getraut, das zu nehmen, weil ich darüber nicht wirklich aufgeklärt war. So. Und das habe ich dann auch erst später angefangen zu nehmen, worüber ich sehr froh bin, dann, dass ich es gemacht habe, weil es mich stabilisiert hat. Also ich vergleiche das immer so wie mit einer Krücke sozusagen, wenn man sich ein Bein gebrochen hat. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Vergleich ist, aber für mich ist es ein guter Vergleich, wenn ich quasi mir ein Bein gebrochen habe und ich versuche wieder zu lernen zu gehen, dann habe ich quasi eine Krücke als Hilfsmittel. Und genauso war das letztlich auch da. Also es war für mich ein Hilfsmittel, um mich zu stabilisieren und um quasi wieder am Leben auch teilzunehmen, bis dann die Klinik auch angefangen hat. Und dann habe ich das auch 1,5 Jahre genommen und dann auch ganz langsam wieder abgesetzt, beziehungsweise man sollte es ganz langsam absetzen. So langsam war es bei mir leider nicht. Das steht auch noch an einem Blatt Papier geschrieben, diese Geschichte. Aber ja, das waren die Sachen, so die mir geholfen haben, vor allen Dingen auch die Klinik und viel sprechen, viel, viel, viel darüber sprechen, ja.
Ja. Was hast du aus dieser schweren Zeit gelernt oder mitgenommen?
Also alleine schon das, was mir so ja eher am meisten geholfen hat, waren so eben die Gespräche auch in der Klinik, wirklich auch dieser routinierte Alltag, den ich ja davor gar nicht hatte, weil das war ja auch einer der Punkte so. Also ich würde nicht sagen, oder ich würde nicht pauschal sagen, dass Arbeit krank macht. Ja, Arbeit kann auch genauso gut gesundheitsförderlich sein. Bei mir war es halt so, dass die Arbeit der Auslöser dafür war. Ich meine, wenn man natürlich dann zurückblickt und so, dann merkt man, okay, schon auch viel, viel mehr im Argen. Man hat halt das lange Zeit unterdrückt. Ich habe es lange Zeit unterdrückt. Und das ist das, was ich eigentlich gelernt habe, dass ich mich quasi nicht mehr verstecke, weil diese Maske, die ich getragen habe, das war das, was mich extremst eigentlich krank gemacht hat. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich eigentlich, und das muss ich wirklich sagen, ich habe ein Buch gelesen von einer Bekannten, die hat ein Buch geschrieben und die hieß das Grüße aus der Psychiatrie. Und sie hat mir es gegeben, dass ich es lesen sollte oder darf sozusagen. Und das war wie so ein Rückblick in diese Zeit und dann wurde mir erstmal klar, was ich da eigentlich geleistet habe. Und das ist das, was ich mittlerweile wirklich gelernt habe, dass all die Menschen, die auch auf mich zukommen und mir darüber sprechen, die sich mir gegenüber auch öffnen, dass ich honoriere, dass sie diesen Weg jetzt gerade, den sie gehen, dass es eine unfassbare Leistung einfach ist und dass es eigentlich nicht mal zu vergleichen ist mit, in Anführungsstrichen, normalen Arbeit. Klar, die ist auch super anstrengend, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber selbst während ich normal arbeite, ja, in Anführungsstrichen normal, weil was ist schon wieder normal, bla bla bla, aber dass auch selbst während der Arbeit ich innere Arbeit betreibe, weil ich kann gerade in einem Meeting sitzen und ich kann gerade super nervös sein und da betreibe ich ja gerade auch innere Arbeit und das ist einfach anstrengend auch und zeitgleich auch sehr schön, wenn man über dem, sag ich mal, über dem Berg in Anführungsstrichen drüber ist, weil man dann echt viel lernen kann über sich selbst und über das Leben und das ist irgendwie das, was ich da gelernt habe und auch, dass soziale Kontakte einfach unfassbar wichtig sind, ja.
Und wie geht's dir heute?
Ja, also, das hast du ja anfangs so schön oder eingangs so schön, das, meine kleine Historie, meinen beruflichen Kontext zumindest vorgelesen und da muss ich schon sagen, schon beachtlich, was ich seit der Zeit irgendwie auf die Beine gestellt habe und muss aber natürlich trotzdem extrem so auf mich aufpassen. Also ich glaube, ich bin so von der Grundkonstitution her ein sehr angespannter Mensch und mir sozusagen diese Ruhephasen zu gönnen und so, das muss ich auf jeden Fall tun und auch noch immer sehr auf mich aufpassen. Würde aber fast sogar sagen, dass es so gesund ist, wie ich das mache. Also nur weil ich immer sage, ich muss auf mich aufpassen, heißt es halt nicht, dass ich jetzt gleich wieder so an der Kippe stehe zu einer Episode. Aber ich hatte, also klar, ich hatte jetzt danach schon, ich glaube, 2 Episoden seitdem. Es ist jetzt ja 4 Jahre her, wo ich zusammengebrochen bin. Ich vielleicht mal 2 bis 3, sagen wir es mal so in dem Schnitt. Und jede hat sich auch anders angefühlt, muss ich auch sagen. Und ich bin da auch jeweils immer anders rausgekommen. Also ich bin ja auch noch nach wie vor in Therapie und es ist die dann auch bald zu Ende. Das fällt mir ein bisschen schwer, bin schon ein bisschen wehleidig irgendwie auch, wehmütig. Aber ansonsten würde ich sagen, ich habe so viel einfach aus dieser Zeit gelernt, dass es mir mittlerweile schon wirklich, also ich fühle mich viel, viel vitaler wie damals irgendwie. Also ich war damals, muss man echt sagen, es war wie so ein grauer Schleier über mich und ich dachte einfach lange Zeit, das ist mein Normalzustand. Ich kannte keinerlei so Emotionsspektrum mehr. Also dieses Nichts-Fühlen und so, das ist was ich Gott sei Dank mittlerweile so wertschätze und deswegen, glaube ich, bin ich auch so ein Mensch geworden. Also ich war schon immer ein sehr emotionaler Mensch, aber jetzt bin ich, glaube ich, noch mal mehr so ein Mensch geworden, dass ich meine Emotionen irgendwie so freien Lauf lasse und auch Gott froh darüber bin, weil ich es halt einfach auch kenne, wie es ist, wenn du einfach wirklich wie so ein Stein da sitzt und nichts passiert, ne, in dir drin. Ja, und deshalb, also es ist oftmals auch eine Gefühlsachterbahn, klar, gerade mit einem Unternehmertum dann auch einmal auf einmal noch so und mit all den Dingen, die ich nebenher mache. Also, ja. Aber ich krieg's, glaube ich, ganz gut hin.
Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal auf deine Arbeitsbedingungen zurückkommen, weil ein Burnout ja doch häufig auch und auch eine Depression, die daraus resultieren kann, aufgrund von Arbeitsbedingungen steht. Wie war zum damaligen Zeitpunkt deine Arbeitssituation bezogen auf förderliche Arbeitsumgebung oder eher hinderlich?
Also glücklicherweise muss ich jetzt auch dazu sagen, seitdem ich mit meiner Mitgründerin Melli, also auch eine Melanie, zusammenarbeite und die ja wirklich die psychische Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen durchführt, seitdem verstehe ich auch, welche verschiedenen Bausteine sozusagen auf unsere Psyche wirken können. Und wenn ich jetzt mal betrachte, so Kolleginnen und Kollegen, das war sehr förderlich. Also da war wirklich, da haben wir uns echt gegenseitig echt unterstützt. Vorgesetzte, ich glaube, das lasse ich so stehen. Also es war nicht alles schlecht, muss man auch sagen. Möchte ich auch nicht nur in der Schwarz-Weiß-Denke jetzt bleiben. Aber war herausfordernd teilweise auch. Lag auch daran wahrscheinlich, dass mein damaliger Vorgesetzter auch einfach gar nicht wusste, so was mit der Psyche und welche Auswirkungen das haben kann. Ich aber genauso wenig, obwohl ich Wirtschaftspsychologie studiert habe, ja, fairerweise. Also wie das, also in Theorie ist es immer super einfach, aber dann halt eben in der Praxis umzusetzen, ist dann wieder die andere Sache. Und ja, wenn ich dann natürlich so die Kultur betrachte oder grundsätzlich so mal alles gesamt, es war jetzt nicht gerade so, wo ich sagen würde, es war förderlich. Also klar, es gab Dinge, ein paar Dinge, die ich schon angeschnitten habe, wie Kolleginnen und Kollegen, die waren förderlich. Aber ansonsten hier vom Workload her oder von den Arbeitsstunden, auch von der Erwartungshaltung beispielsweise, vom Tempo, also diese Schnelligkeit, auch Entscheidungen. Ich konnte mit meiner emotionalen, ich konnte halt meine Emotionen auch einfach nicht zeigen, weil ich halt immer, ich war halt nach außen immer so der Sonnenschein und dann ist es halt nach innen, bist du halt da nicht so, ne? Und das ist halt der Punkt gewesen. Also das war eben schon so diese Arbeitsbedingungen unterschiedlichster Natur. Und deswegen sage ich, es gibt nicht nur Gefährdungen, sondern es gibt auch viele Potenziale. Und ich glaube, genau das muss man halt einfach grundsätzlich betrachten, so in der Kultur. Ja. Mhm.
Hier möchte ich kurz einen wichtigen Punkt anmerken. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verändert und dadurch auch die Arbeitsbedingungen. Die Anforderungen sind immer größer geworden. Es werden immer mehr Überstunden geleistet, es muss immer mehr Arbeit in einer kürzeren Zeit erledigt werden und durch die Digitalisierung besteht die Gefahr der ständigen Erreichbarkeit. Doch wenn man immer erreichbar ist, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten, fällt es schwer abzuschalten und die Arbeit nimmt einen immer größeren Teil des Lebens ein. All diese Veränderungen stellen potenzielle psychische Belastungen in der Arbeitswelt dar und erhöhen somit das Risiko, an einer Depression zu erkranken.
Was denkst du, welche Rolle spielt Stress bei der Arbeit im Zusammenhang mit Depressionen?
Erstmal ist Stress ja auch die Interpretation von uns. Also ich würde jetzt auch nicht sofort immer sagen, Stress ist etwas Negatives, auch wenn es sehr negativ konnotiert wird. Ich meine, ich kann auch einen positiven Stress haben, der macht auch sehr viel mit einem. Deswegen würde ich trotzdem sagen, Stress ist auch eine Art von Bewertung, glaube ich. Und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, ja, den Zusammenhang mit Depressionen, aber nicht nur. Also Depressionen sind einfach multifaktoriell und ich glaube, das müssen wir auch als Gesellschaft verstehen. So, das ist nicht nur, da kommen einfach viele Faktoren hinzu. Und ich denke schon, dass Stress unfassbar große Auswirkungen hat. Es kommt aber trotzdem aufs Individuum drauf an. Ja. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir da eben bei uns selbst gucken und genauso aber auch im Außen schauen, okay, wo kann ich das jetzt minimieren? Oder auch die Frage stellen, was stresst mich denn überhaupt gerade? Was ist für mich überhaupt Stress beispielsweise? Also
definiert ja jeder
woran für sich. Mehr,
ja.
Eben.
Manchmal kann man das nicht einschätzen und man müsste da auf jeden Fall generell auch mal mehr reinfühlen, fühle ich mich gestresst und dann auch sich das einzugestehen und dann vielleicht auch dementsprechend zu handeln.
Voll.
Ja, das macht man halt leider oft nicht, da gebe ich dir voll recht. Und jetzt zum Abschluss, hast du noch einen Ratschlag für Personen, die vielleicht gerade zuhören und merken, dass es ihnen ähnlich geht wie dir damals?
Ich möchte eigentlich ermutigen, sich Hilfe zu holen und Unterstützung zu suchen. Und das muss nicht erst sein, wenn man halt wirklich merkt, boah, mein Mental Load ist gerade so over the top. Also ich habe so viele Tabs beispielsweise gerade im Kopf offen, dass ich nicht mal mehr weiß, wohin mit mir. Und dass ich merke, ich bin immer so mit einem Fuß schon kurz vorm Abstürzen so fast schon. Das klingt sehr dramatisch, aber vielleicht beschreibst du es ganz gut. Und da kann ich echt nur ermutigen, irgendwie sich jemanden zu suchen. Vielleicht gibt es Freunde, die einen unterstützen. Vielleicht gibt es den Hausarzt, die Hausärztin, die einen vielleicht wirklich mal auch rausnehmen bei der Arbeit. Vielleicht gibt es tatsächlich eine andere Art einfach von Unterstützung. Auch zu gucken, was sind meine Ressourcen, die ich jetzt aktivieren kann. Und ich glaube, Reden hilft tatsächlich. Und wirklich drüber zu sprechen ist, ja, wie soll ich sagen, da merkt man oftmals, das hat jetzt gut getan, dass ich das mal rauslasse und dass ich da einfach mal mit meiner Wut freien Lauf lassen konnte, zum Beispiel. Und auch vielleicht dann noch so ein paar Sachen gesagt, irgendwie mal zu gucken im Arbeitskontext. Also ich habe vorhin schon gesagt auch, was stresst mich denn? Wo kann ich vielleicht den Stress reduzieren? oftmals kann man sich diese Fragen auch beantworten, eben mit einer anderen Person. Also ich kann wirklich, ja, ich glaube, da gibt es nicht auch die richtige Antwort, aber die für mich ist wirklich so die Sache, die einfach zu reden und dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt gerade tun, ja.
Hierzu ein kleiner Einschub. Wenn man sich durch die Arbeit belastet fühlt oder bereits an einer Depression erkrankt ist, ist es wichtig, darüber auch im Arbeitsumfeld zu sprechen. Doch meistens gestaltet sich das schwierig, weil man nicht weiß, an wen man sich am besten wenden soll. Hier hilft es oft, sich zuerst einer Kollegin oder einem Kollegen anzuvertrauen und gemeinsam zu überlegen, was die nächsten Schritte sein könnten. Auch ein Gespräch mit der oder dem Vorgesetzten ist sinnvoll und oftmals auch notwendig. Falls man Angst davor hat, können bei dem Gespräch auch weitere Personen dabei sein, wie beispielsweise bestimmte KollegInnen oder bei größeren Unternehmen jemand aus der Mitarbeitervertretung, der oder die Betriebsärztin oder falls vorhanden der oder die Betriebspsychologin. Wichtig ist, darüber zu sprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, denn nur durch die Veränderung im Arbeitsumfeld kann die psychische Belastung reduziert werden.
Zum Abschluss noch ein Tipp für Angehörige, wie sie Betroffene am besten unterstützen können. Weil es ja doch vielleicht für Angehörige manchmal auch schwierig ist, da einen Weg zu finden. Hast du da vielleicht noch, was du Angehörigen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, bei Angehörigen ist es wirklich so, keinen Druck machen beispielsweise. Versuchen, sich auch einzulesen in die Thematik, sich mit Depressionen oder Angststörungen grundsätzlich vielleicht auch mit der Psyche auseinanderzusetzen. Also selbst quasi Wissen sich anzueignen. Auch nicht in so eine Hobbydiagnose verfallen dann oder so ein Hobbypsychotherapeut spielen, weil ich finde, das überlassen wir mal an den Profis an der Stelle. Daraus resultiert ja auch, dass wir eigentlich dann ganz schnell in so eine Verurteilung oder eine Bewertung verfallen. So Sätze wie reiß dich mal zusammen und so, das ist, finde ich, auch sehr, sehr schwierig. So, das wäre vielleicht auch nicht ganz so förderlich. Mhm. Am besten halt ist es, da zu sein, auch versuchen zu kommunizieren. Und was ich auch wichtig finde, ist, gerade wenn man merkt, in der Situation, also ich war auch schon mal Angehörige nach meiner Zeit, dieses Jahr sogar. Und das war auch ein ganz anderer Tobak. Ich habe dann mir auch gedacht, okay, wow, das ist doch nochmal eine ganz andere Perspektive jetzt. Fand ich spannend, herausfordernd zugleich. Und ich habe mir dann aber auch Hilfe geholt. Also ich habe dann auch bei einem Krisendienst beispielsweise angerufen, habe mir dann auch Hilfe geholt, weil ich eben gemerkt habe, ich kann damit jetzt auch nicht umgehen, obwohl ich diese Situation sogar kenne. Aber ja, und das kann ich eben auch noch mitgeben, also dass man sozusagen sich selbst dann auch Hilfe holt und sich nicht davor scheut sozusagen. Ja, ja, also es ist gut, auch auf sich selbst achten.
Nach diesem eindrücklichen Gespräch möchte ich zum Abschluss dieser Folge auf das leider immer noch vorherrschende Stigma aufmerksam machen, mit dem eine Depression in unserer Gesellschaft verbunden wird. Wenn über das Thema psychische Gesundheit oder Krankheit im Job berichtet wird, wird häufig vom Burnout als Krankheit gesprochen und nicht über die meist vorliegende Erkrankung der Depression. Das liegt daran, dass Depressionen mit Begriffen wie Faulheit oder Schwäche in Verbindung gebracht werden, wohingegen ein Burnout mit zuvor erbrachter Leistung assoziiert wird und daher gesellschaftlicher akzeptiert und toleriert ist. Denn man hat etwas geleistet und ist deshalb erkrankt. Jedoch steckt hinter einem Burnout-Syndrom häufig eine depressive Erkrankung, die behandelt werden sollte und auch gut behandelbar ist. Ich hoffe, diese Folge konnte dir oder euch nahebringen, warum es wichtig ist, über das Thema Depression im Job zu sprechen und einen Einblick in das Leben einer Betroffenen während und nach der Erkrankung geben. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für das Gespräch und die Offenheit bei Melanie Faltermeier bedanken. Abschließend möchte ich noch auf die Hilfsangebote des Münchner Bündnis gegen Depressionen hinweisen. Diese richten sich sowohl an Betroffene als auch an Angehörige. Montags findet um 18.30 Uhr eine Laufgruppe im Englischen Garten statt, dienstags von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr eine Spaziergangsgruppe und dienstags von 15 bis 17 sowie freitags von 11 bis 13 Uhr eine Peer-to-Peer-Beratung per Telefon. Zudem findet jeden dritten Montag im Monat ein Stammtisch statt und an festgelegten Terminen eine Schreibwerkstatt. Für genauere Informationen besucht gerne unsere Website oder unseren Instagram-Account unter aktion-depression.